HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Büchler. Pflegepapst wird er genannt oder Deutschlands bekanntester Pflegekritiker. Sein Büro in München ist als Kummerkasten der deutschen Altenpflege beschrieben worden. Klaus Fussek, er kämpft seit 40 Jahren für die Rechte der Menschen in den Heimen und jeden Tag erreichen ihn Fragen, Anklagen und zum Teil schreckliche Berichte über die Zustände in den Einrichtungen. Von Pflegerinnen und Pflegern genauso wie von Angehörigen, meistens anonym. Er hört zu, er berät, er vermittelt und klagt an. Jetzt ist er 65 Jahre alt geworden und will trotzdem nicht in Rente gehen. Er will noch ein wenig länger für die Menschen da sein, die er als Opfer eines gescheiterten Systems sieht. Ich habe Klaus Fussek in München getroffen, in seinem Büro, wo er in Regalen bis zur Decke 50.000 Fälle, er nennt es Schicksale, gesammelt hat. Herr Fussek, würden Sie für mich bitte ein paar Sätze beenden? Ich hatte einen guten Arbeitstag, wenn...
Wenn ich einigen Menschen helfen konnte und wenn mir Menschen am Telefon sagen, es war mir wichtig, dass sie mir zugehört haben, dass sie mir geglaubt haben und wenn ich ein paar Erfolgserlebnisse haben kann. Ja.
Ich mache Feierabend, wenn?
Eine schwierige Frage. Ich mache eigentlich nie Feierabend in dem Sinn. Naja, weil die Anfragen auch nach Hause kommen. Ich habe zu Hause die Mails zu beantworten. Ich werde über Handy erreicht und es ist schwierig. Ja. Man steht mit diesem Thema rund 24 Stunden unter Strom, vor allem auch, weil ich selber auch pflegender Angehöriger bin. Meine Geschwister und ich, wir haben Vater 96, Mutter 88.
Das heißt, das Thema lässt Sie nicht los, sowohl im Job als auch privat nicht. Der letzte Satz wäre, ich werde wütend, wenn?
Ich werde wütend, wenn ich erlebe, dass es alle wissen, alle Bescheid wissen, kollektiv wegschauen und wir uns auch nach Jahrzehnten immer noch den Luxus leisten, dieses Thema kollektiv zu verdrängen.
Sie sind seit 40 Jahren dabei, dieses Thema nach vorne zu bringen. Höre ich da gerade so ein bisschen Frust raus, dass sich da so wenig geändert hat?
Naja, natürlich. Also wenn man das realistisch einschätzt, vor allem wenn man weiß, dass es auch anders geht. Ja, also ich habe ja die Erkenntnis gewonnen oder auch gewinnen dürfen, dass ich natürlich auch gut geführte Pflegeheime, tolle Einrichtungsleiter, Heimleitungen kennengelernt habe. Ich erlebe auch hier viele großartige Pflegekräfte, tolle Angehörige. Also es geht anders. Aber dieses Kontrastprogramm ist wirklich schwer auszuhalten. Vor allem, wenn man zu der Erkenntnis kommt und die einem überall bestätigt wird, dass man in diesem System am Leiden, mit dem Elend so viel Geld verdienen kann. Und niemand empört sich, es stört eigentlich niemanden. Das ist schon erschreckend.
Sie empören sich, Sie stört es und wir machen das öffentlich. Herr Fussek, ich treffe Sie hier in Ihrem Büro in München, wo Sie in einem Verein mitarbeiten, der sich um Integration von Behinderten, von Alten kümmert. Wenn man sich herumschaut, sieht man einen Schreibtisch, der vollgeladen ist mit lauter Papieren, mit lauter Ordnern. Hinter mir an der Wand bis zur Decke hoch stapeln sich die Ordner. Ein Kollege von mir hat das mal so beschrieben, Fusseks Büro ist der Kummerkasten der deutschen Altenpflege. Ist das eine zutreffende Beschreibung oder ist das fast sogar ein bisschen zu harmlos?
Es ist vielleicht zu harmlos, aber es trifft schon irgendwo. Also ich hatte wenn Sie mir das vor 40 Jahren gesagt hätten, dass ich mal in so einem Büro sitze, mit weit über 50.000, manche sagen Fällen, ich sage Schicksale, dann hätte ich sie zum Arzt geschickt. Also ich betrachte das, was ich hier seit Jahrzehnten jeden Tag erlebe, als eine der größten Humankatastrophen nach dem Zweiten Weltkrieg.
Sie haben mir gerade, als ich reingekommen bin, gesagt, ich treffe Sie an einem schlimmen Tag. Ich gehe fast unter in Anfragen. Diese 50.000 Schicksale, die hier in den Ordnern abgelegt sind, das sind ja alles menschliche Schicksale. Was kommt hier rein? Was kommen hier für Anfragen? Was kommen für Meldungen bei Ihnen an, zum Beispiel heute?
Also heute war zum Beispiel eine Angehörige, die einfach gesagt hat, ich gehe jeden Tag zu meiner Mutter ins Pflegeheim rein und ich bin heute mal wieder ein bisschen später gekommen, dann lag sie wieder voll in ihren Ausscheidungen. Auf dem Nachttisch war ein Becher mit kochend heißem Tee, wo man sich fragt, wer stellt die hin? Und ihre Glocke war wieder außer Reichweite. Ja. Sie hat inzwischen kapituliert, sagte, meine Mutter ist über 90 und ich besuche sie. Aber ihr zentrales Zitat war, nach 4,5 Jahren Pflegeheim bin ich inzwischen für aktive Sterbehilfe. Das sagte eine Frau, die über 70 Jahre alt ist.
Ist das was, was häufig reinkommt in dieser Dramatik?
Also das ist so, dass im Prinzip, und das ist das für mich mit neben dem Ausmaß für mich das Erschütternde, dass so viele Menschen Bescheid wissen in der Pflege, mitmachen und schweigen. Und das andere, was irre ist, sage ich ganz klar, ist diese Allianz der Angst und des Schweigens. Das heißt, 90% der Menschen, die mir hier ihr Schicksal anvertrauen, die mir schreiben, die mir Mails schicken, bitten mich um absolute Anonymität. Und bei den Angehörigen zu 100%. Und ich stelle mir immer die Frage, wie wäre das in einem Kindergarten? Unser Kind würde sagen, Mama oder Papa, ich habe Angst vor der Erzieherin. Also unvorstellbar. Und der Knackpunkt ist, dass die Pflegekräfte mehr Angst haben vor ihren eigenen Kollegen und Kolleginnen. Also das ist Mobbing, ist der absolute Wahnsinn. Aber dass die Angehörigen Angst haben, sich zu beschweren, weil sie befürchten müssen, dass ihre absolut wehrlosen, schutzlosen, ausgelieferten, sterbenden Menschen, die nebenbei das Geld da drin bezahlen, Angst vor denen haben, denen wir sie anvertraut haben. Also das ist gespenstisch. Das treibt mich an den Rand des Wahnsinns, dass es sowas geben kann. Und dass Pflegekräfte hier mitmachen, schweigen, die haben Angst vor den eigenen Kollegen. Also ich habe hier oft Pflegekräfte, die kommen hier rein und ich muss ja immer dazu sagen, ich bin Sozialpädagoge vom Beruf. Ich komme ja nicht aus der Pflege, wie man immer so schön sagt. Die erzählen mir die Dinge glaubwürdig, die schreiben mir hier Überlastungsanzeigen, die bringen mir Fotos mit, wo du sagst, das ist was für ein Staatsanwalt. Ja? Und sie haben Angst, sich zu beschweren, weil sie dann Angst haben vor den Kollegen. Also die erklären mir auch alle, dass sie die Pflegedokumentationen fälschen. Ja, ich habe hier die Dokumente, alles, das zeigen die mir alles, schwarz auf weiß. Und wer nicht fälscht, wird gemobbt. Wobei ich immer dazu sagen muss, bei diesen für manche Ausstellungen Horrorszenarien, es gibt natürlich genau das Gegenteil. Sie haben natürlich Einrichtungen, wo eine Beschwerde ein Geschenk ist, wo man sagt, ein Heim ohne Mängel kann es nicht geben, wo wertschätzende Atmosphäre ist, wo pflegende Angehörige im Heim als Partner und nicht als Querulanten gesehen werden. Das ist totales Gegenteil. Gibt es natürlich auch.
Sie haben ja aufgrund der Sachen, die bei Ihnen hier reinkommen, mal 7 Mindestanforderungen für eine menschenwürdige Grundversorgung formuliert. Die habe ich mir durchgelesen und da lese ich so Sachen, wo ich denken würde, ist doch völlig klar, dass jeder Mensch das machen darf oder so gepflegt wird, dass er das kann. Zum Beispiel Berücksichtigung der individuellen Flüssigkeit und Nahrungsaufnahme. Dachte immer, das wäre selbstverständlich. Angemessene Unterstützung bei der Ausscheidung, tägliche Körperpflege, die Wahlmöglichkeit des Pflegebedürftigen, mit wem er sein Zimmer teilt. Ist es tatsächlich notwendig, sowas so zu formulieren, weil es im Alltag nicht passiert?
Diese Formulierung habe ich 2002 geschrieben. Und ich gebe zu, einen Teil habe ich sogar aus dem Tierschutzgesetz abgeschrieben. Man nennt das artgerechte Haltung im Tierschutz. Der Klassiker war ja jetzt im Wahlkampf, als dieser junge Auszubildende mit 21 Jahren die Frau Merkel konfrontierte mit, Sie kennen die Zitate alle, schlechte Bezahlung, schlechtes Image. Und der Teil 2, die alten Menschen liegen stundenlang in ihren Ausscheidungen und tausendfach werden Menschenrechte verletzt. Und das war ein kurzer Hype, allerdings nur für den ersten Teil mit dem Image und der Bezahlung. Den anderen Teil hat man verdrängt. Also man muss sich das mal einfach vorstellen. In einem, ja, ich wiederhole es, der reichsten Länder liegen alte, pflegebedürftige, wehrlose Menschen, die Deutschland aufgebaut haben, die viel mitgemacht haben im Leben. Die lassen wir in ihrer Scheiße liegen. Wir entwickeln in diesem Land Windeln mit Saugfähigkeit von bis zu 4 Litern. Und niemand schämt sich, niemand empört sich. Kirchen, Menschenrechtsgruppen, Amnesty International schweigen.
Ich möchte nochmal zurück zu der Frau, deren Schicksal Sie eingangs unseres Gesprächs geschildert haben. Der Fall kommt jetzt zu Ihnen, aber was können Sie jetzt machen? Wie können Sie helfen?
Also diese war eine Dame aus dem Allgäu. Ja, also ich kann... Und die Erwartung von der Dame ist gar nicht so sehr, dass ich ihr helfen kann, weil das weiß sie natürlich. Ich kriege die Anfragen aus ganz Deutschland. Sondern das Erschreckende ist, die melden sich bei mir, haben mich im Fernsehen gesehen, haben im Internet irgendeine Nummer und sind schon dankbar, dass sie mich erreichen. Das ist ja schon manchmal etwas da frittern. Dann fragen sie, ob sie ein paar Minuten Zeit haben und dann wird es natürlich länger. Und dann kommen so die Sätze, danke, dass sie mir zugehört haben. danke, dass Sie mir die Zeit geschenkt haben und dann danke, dass Sie mir glauben. Also ich habe am Freitag eine Anfrage gehabt, zum wiederholten Mal, von einer Angehörigen, die gesagt, mein Mann hat den Pflegegrad 5, wie oft darf denn er am Tag zur Toilette gehen? Alles das, was ich Ihnen hier sage, kann jeder, der die Sendung gehört hat, sagen, der spinnt oder der übertreibt oder was auch immer. Gehen Sie nach der Sendung in irgendein Pflegeheim und überzeugen Sie sich, wie es dort ausgeht. Gehen Sie unangemeldet, gehen Sie am Abend rein, schauen Sie vielleicht mal in der Nacht, an Wochenenden und überzeugen Sie sich. Und dann gehen Sie auf die Station und fragen, wie viele Mitarbeiter sind da. Und dann werden die Ihnen sagen, ja, wir sind zu zweit. Und dann fragen Sie, wie viele Menschen sind da, um die Sie sich kümmern müssen. Und das sind ja schwerstpflegebedürftige, sterbende Menschen. Ja, und wenn die Ihnen sagen 25 oder 30, dann wissen Sie, das ist gar nicht zu schaffen.
Ich will gerne nochmal richtig verstehen, was Sie machen hier. Sie bekommen solche Anfragen, Aussagen, Anschuldigungen möglicherweise. Sie nehmen das auf, Sie hören zu, Sie dokumentieren viel und veröffentlichen. Oder was ist sozusagen die zentrale Aufgabe, die Sie für sich selber sehen hier?
Also ein großer Teil ist, ich möchte sensibilisieren. Also ich habe mal einen Vortrag in Frankfurt oder wo, werde eingeladen und versuche dann vor Ort einfach mal aus meinen Erfahrungen zu berichten und versuche vor allem das, was auch an positiven Ideen läuft, auch zu vermitteln. Ich bin überzeugt, die Pflegeproblematik oder das Pflegethema kriegen wir nur gelöst, wenn wir vor Ort uns kümmern. Ja, ich sage jetzt mal so eine großartige Bewegung wie die Flüchtlingsbewegung, die wir haben, wo wir wirklich stolz sein können drauf, oder die Hospizbewegung, die müssen wir in die Altenpflege bringen. Das Zweite ist, wie ich sagte bereits, ist einfach, die Leute müssen jemanden haben. Also Sie kennen vielleicht die Sendung Domian, die war früher mal so ähnlich, empfinde ich das manchmal. Ich will das nicht im Vergleich, aber so. Und sehr häufig kann ich auch konkret helfen. Also zum Beispiel, dass wir das an den medizinischen Dienst weiterleiten. Ich habe viele Kontakte, da ich auch viele Heimleitungen in Deutschland kenne, positiver Art, kann ich dem einen oder anderen auch mal einen Kontakt herstellen. Sag da in Mönchengladbach oder in Frankfurt, da kenne ich jemanden, wenden Sie sich dahin. Also gerade in Frankfurt kenne ich drei tolle Heimleiter, die immer wieder mal von mir dann weitervermittelt werden. Dann empfehle ich manchmal auch den Gang zur Polizei, zur Heimaufsicht, versuchen wir da individuelle Wege zu finden. Ich versuche, Kontakt zu Anwälten herzustellen. Und wenn es dann absolut nicht geht, dann bleibt auch oft die Presse.
Sie haben jetzt schon häufiger in unserem Gespräch erwähnt, dass es ja auch gute gibt, gute Heime, gut geführte Heime, ambitionierte Pflegerinnen und Pfleger. Es wird Ihnen ja oft nachgesagt, dass Sie das ganze System in den Dreck ziehen. Und das wird Ihnen auch übel genommen, sowas, ne? Dass Sie das zu pauschal alles schlecht machen. Ficht Sie das an?
Es tut weh, vor allem, weil es falsch ist. Ich habe noch nie pauschaliert, weil ich lehne Pauschalierung immer ab. Pauschal geht gar nicht. Ich wiederhole bei jedem Vortrag, bei jedem Interview, jedes Pflegeheim ist von Station zu Station, von Schicht zu Schicht verschieden. Und den Pflegekräften kann ich nur immer den Rat sagen, das sage ich Jahrzehnten. Ihr habt die Chance, wenn ihr euch solidarisiert untereinander, zusammen mit den Angehörigen und den euch anvertrauten wehrlosen Menschen, dann werdet ihr mächtiger als alle politischen Gruppierungen in diesem Lande. Und wenn ihr alles ehrlich dokumentieren würdet, nur das, was ihr leisten könnt, dann hätten wir die Probleme schwarz auf weiß. Ja? Und wenn ihr die Kontrollen, beispielsweise den medizinischen Dienst, das sind ja alles Pflegekräfte, die da kommen, euch kontrollieren, wenn ihr euch mit denen verbünden würdet und sagt, kommt rein, helft uns, macht die strukturellen Probleme deutlich, gehen wir zusammen an die Öffentlichkeit, dann könnten wir was bewegen.
Sie haben es oft erwähnt jetzt mit den Dokumentationen, die stimmen nicht, das heißt, die werden gefälscht in dem Sinne, dass Leistungen eingetragen werden, die nicht zu schaffen sind von den Pflegern, um es mal so rum zu formulieren. Wenn wir jetzt mal versuchen, den Zustand der Pflege in Deutschland so ein bisschen abzurunden, da habe ich noch ein Zitat gefunden von der Sozialforscherin Cornelia Heinze, die sagt, dass es in Deutschland nicht um den konkreten Bedarf der pflegebedürftigen Menschen gehe, sondern um die Geringhaltung der öffentlichen Ausgaben. Würden Sie den Satz unterschreiben?
Nein. Das System ist ja gerade andersrum. Die schlechte Pflege ist so teuer. Wir haben in der Pflege inzwischen ein Milliardengeschäft. Es gibt Heimträger, die an der Börse sind. Wir haben einen Großteil sind in privaten Händen, die zum Teil börsenorientiert sind. Wir leisten uns den Irrsinn, je schlechter sie pflegen, desto mehr Geld bekommen sie. Ich kann Ihnen hier Prospekte aus der Pflegewissenschaft zeigen, wo sie sagen, wie kriegen sie möglichst hohen Pflegegrad? Ja, Rehabilitation vor Pflege wird überhaupt nicht praktiziert. 3% oder was der Bewohner erhalten Rehabilitationsmaßnahmen. Nein, das ist völlig konträr. Man könnte heute dafür sorgen, dass Menschen möglichst lange selbstständig bleiben, dass sie möglichst wenig Medikamente bekommen, damit sie weniger stürzen. Weniger Stürze bedeuten weniger Oberschenkelhalsbrüche. Weniger Oberschenkelhalsbrüche bedeutet, dass die Menschen nicht quasi operiert werden müssen und dann häufig sich davon nicht mehr erholen. Oder die Kubitusgeschwüre, die liegen lange in ihren Ausscheidungen, kriegen Harnweginfekte, liegen wund. Also ich könnte Ihnen Beispiele erzählen, die auch alle dokumentiert sind und verwissenschaftlich sind. Und dieses System ist so pervers. Und ich empfehle Ihnen, besuchen Sie einfach mal einen Altenpflegekongress. Jetzt findet wieder einer in Hannover statt. Das ist Goldgräberstimmung. Ich sage etwas verkürzt. Verbessern wir die Pflege. Kümmern wir uns um Prävention, um Rehabilitation. Und wir senken die Kosten.
HR-Info, das Interview mit Klaus Fussek, der auch schon der deutsche Pflegepapst genannt wurde. Er schüttelt dabei den Kopf, kein Begriff, den er mag. Ich besuche Sie hier in Ihrem Büro in München und ich habe Ihnen was mitgebracht, was zu unserer Sendung immer dazugehört. Das ist die legendäre HR-Info-Interview-Box, extra für Sie, gepackt in Frankfurt. Und vielleicht gucken Sie einfach mal rein, was Sie finden.
Muss ich mir die Brille aufsetzen? Das ist ja nett. Das ist ja Werner Lorand, 1860 München. Das ist auch der Verein, dem ich seit Jahrzehnten meine Leidenschaft habe.
Das ist jetzt das erste Mal, dass Sie während unseres Gesprächs so richtig lachen. Ja, Werner Lorand, Trainer, gute Zeiten für den Verein. Sind Sie so ein richtiger 60er?
Also ich bin leidenschaftlicher 60er-Fan und meine Söhne auch, das habe ich von meinem Vater, blaues Blut. Es ist durchaus ein bisschen Ausgleich und jetzt in der vierten Liga ist es insofern, da gewinnen wir häufiger mal. Nein, aber es war für mich tatsächlich oft einfach rauszugehen, zu brüllen. Ich habe die Fußballstadien auch immer zur pflegefreien Zone erklärt. Also ich habe ja immer Visitenkarten dabei, aber da darf mich niemand ansprechen zum Thema, meine Frau ist Altenpflegerin, ich kann dir was erzählen und so.
Noch etwas anderes ist da drin, wenn Sie nochmal auspacken wollen. Ein weiteres Bild.
Mei. Das rührt mich jetzt, ja. Ja, das ist Dieter Hildebrandt.
Was ist das mit Ihnen beiden?
Also Dieter Hildebrandt war einer meiner besten Freunde, wenn nicht mein bester Freund überhaupt und auch mein Mentor. Dieter Hildebrandt hat mich auch immer beraten, zum Beispiel als ich vorgeschlagen wurde fürs Bundesverdienstkreuz, was ich überhaupt nicht wollte oder auch gar keine Ambitionen habe, habe ich gefragt, du Dieter, ich soll das Bundesverdienstkreuz bekommen, sagt er, nimm es ist fürs Thema, ja. Dieter habe ich begleiten dürfen und ich durfte Dieter quasi beim Sterben die Hand halten und bei der Beerdigung seinen Sarg tragen. Und das ist, der Mann fehlt mir. Der Mann fehlt mir.
Von Dieter Hildebrandt ist auch, ich krieg's nicht mehr ganz hin, aber so ein Satz überliefert auf die Frage, warum protestiert da keiner gegen die Zustände in der Pflege? Warum geht keiner auf die Straße? Hat er, glaube ich, sinngemäß gesagt, die einen interessiert es noch nicht und die anderen können nicht mehr. Ja. Trotzdem ist klar, uns alle wird es betreffen, früher oder später. Und deshalb würde ich gerne am Ende des Gesprächs nochmal nach vorne gucken und die Frage stellen, was muss denn eigentlich passieren, damit dieses ja zum Teil grauenhafte System, was Sie beschrieben haben, etwas erträglicher wird. Der Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD sieht 8000 neue Fachkräftestellen in der Pflege vor. Jetzt fangen Sie jetzt schon an zu lachen. Noch bevor ich die Frage stellen kann, wird damit alles besser?
Als ich im Fernsehen gesehen habe, habe ich zu meiner Frau gesagt, spontan, da fehlt eine Null. Also dieser Vorschlag ist abenteuerlich, ist zynisch, ist unerträglich. Hinzu kommt, dass es die 8000 gar nicht gibt auf dem Markt. Also auch der Vorschlag ist absurd. Ich weiß nicht, wer sich's ausgerechnet hat. Nein, also ich denke, die Pflege hat etwas verdient, dass sie ernst genommen wird und auch nicht noch verhöhnt wird. Diese 8000 Pflegekräfte, die dann auch noch in Talkshows diskutiert und thematisiert werden, das ist symbolisch, das ist Symbolpolitik vom Feinsten.
Aber was müsste denn passieren statt 8000 neuer Fachkräftestellen?
Was wir machen müssen, ist, wir müssen zu der Erkenntnis kommen, dass wir kreative Lösungen brauchen, die werden vor Ort in Kommunen stattfinden. Das Thema lässt sich wie bei Kinderkrippen und so weiter für mich nur vor Ort lösen, und zwar indem alle gemeinsam machen. Ich nehme nochmal den Vergleich der Flüchtlingshilfe, was ich großartig finde, wo viele Menschen sich sagen, wir müssen uns kümmern. Und jeder in der Gemeinde muss sich überlegen, wie möchte ich alt werden, wie möchte ich dort gepflegt werden. Wir brauchen soziale Netzwerke. Wir müssen die Familien entlasten, die pflegenden Familien. Wir brauchen zum Beispiel einen Rechtsanspruch auf Tagespflegen, wie bei Kitas. Und vor allem brauchen wir mehr Transparenz in diesem System. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir alle wissen, dass Milliarden in einem System verbraten werden, ja, dass man mit dem Produkt Pflege an die Börse gehen kann. Da muss ein Perspektivenwechsel her und den Pflegekräften sagen, ihr müsst euch zusammentun, solidarisieren. Die meisten Probleme in der Pflege sind hausgemacht, und politisch, muss ich einfach sagen, hat die Pflegeselbstverwaltung versagt, und eigentlich müsste die Politik parteiübergreifend, es hat nichts mit Parteipolitik, da braucht man keine billigen Schuldzuweisungen an Frau Merkel oder so weiter machen, müsste der Pflegeselbstverwaltung Pflege aus der Hand nehmen, und die Politik, die Gesellschaft muss Verantwortung für schutzbedürftige Menschen übernehmen. Das kann man nicht den Gesetzen der freien Marktwirtschaft übergeben. Das kann nicht funktionieren, und wir sehen, das ist gescheitert. Und ich bin überzeugt, wenn wir das Thema nicht ganz entschlossen, parteiübergreifend, sage ich nochmal, und zwar alle Bürgerinnen und Bürger in den Griff kriegen, werden wir in naher Zukunft sehr offensiv und sehr ehrlich über Formen der aktiven Sterbehilfe reden müssen. Und wenn jetzt jemand sagt, jetzt wird er polemisch, sage ich, es ist niemand mehr da, der pflegt.
Klaus Fussek, seit 40 Jahren treiben Sie dieses Thema voran, und man kann ganz unschwer erspüren, dass Sie das immer noch mit großem Engagement tun. Sie regen sich immer noch auf, Sie lassen das Thema immer noch an sich ran. Gibt es so Momente, wo Sie sagen, ach komm, war doch alles umsonst, ich schmeiß hin?
Diese Tage gibt es immer wieder, ja, und wenn man nachts nicht schlafen kann, wenn man nachts am Computer sitzt und die Mails beantwortet, wenn man vor allem viele Angehörige, die verzweifelt sind, auf der Straße ansprechen, in der U-Bahn ansprechen, oder was ganz dramatisch ist, wenn Schülerinnen und Schüler der Ausbildung, also 18-, 19-jährige, 20-jährige junge Menschen erzählen, wie sie verheizt werden in Einrichtungen, dann möchte man oft wirklich aufhören und sagen, ja.
Haben Sie manchmal selber Angst vom Älterwerden?
Vom Älterwerden nicht. Ich werde gerade älter. Aber ich sage Ihnen ganz klar, ich denke darüber nach, ob ich irgendwo in der Schweiz dann eine andere Lösung finde. Es sei denn, meine Familie, meine zwei Söhne, meine Frau kümmern sich. Aber die Vorstellung und auch die Tatsache, dass sich ja in Jahrzehnten nichts getan hat, zeigt, wie dramatisch es ist. Und vor allem, dass eine Gesellschaft sich über alles empört, über Zugverspätungen und alle möglichen Themen, dass wir es nicht mal schaffen, eine Bewegung wie MeToo zum Beispiel in die Pflegeheime zu kriegen, dass nicht mal alles Schwarzer symbolisch sich empört, dass alte Frauen, die kriegstraumatisiert sind, im Krieg vergewaltigt worden sind, das wissen wir alles, die werden von fremden Männern gewaschen, da werden die Windeln gewechselt. In keinem deutschen Gefängnis würde eine weibliche Inhaftierte von einem Mann abgetastet werden. Im Pflegeheim ist es Normalität. Und wenn der Bericht des Medizinischen Dienstes jährlich erfolgt, dass Menschen austrocknen, nicht genug zu essen und zu trinken bekommen, das empört niemand mehr. Sich kümmern um wehrlose Menschen sollte doch eigentlich selbstverständlich sein.
Ich glaube, den Satz können wir als guten Schlusssatz nehmen. Vielen Dank, Klaus Fussek. Das war HR Info, das Interview. Mein Name ist Stefan Büchler. Mehr zum Thema Altenpflege finden Sie bei uns im Netz unter hrinforadio.de.